HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ausnahmsweise mit mir am Anfang, Johannes Sassenroth, denn Bärbel Schäfer ist krank. Hat uns aber ein Highlight-Gespräch dagelassen mit Anna von Bötticher. Sie ist Apnoe-Taucherin, hat eine ganz besondere Fähigkeit, also sie kann minutenlang die Luft anhalten. Unter Wasser, ohne Sauerstoffflasche.
Sie sind Apnoe-Taucherin, ein Sport, der, ich glaube, nicht ganz so populär ist wie Fußball, wenn ich hier mal eine provokante These aufstellen kann. Ja. Was macht diese Faszination für Sie aus?
Also ich denke, die Anlage dafür ist in mir schon vorhanden und das ist eine unglaubliche Neugierde auf die Welt, also auf die unbekannten Weiten irgendwo des Universums. Und das habe ich schon, seitdem ich Kind war. Und bei mir hat sich das halt in den Tiefen der Meeren ausgelebt, weil das vielleicht auch so das war, was ich am ehesten erreichen konnte.
Gebürtig kommen Sie aus Garmisch-Partenkirchen, da ist das Meer jetzt ja nicht gleich um die Ecke.
Ich komme aus einem kleinen Dorf, so auf der Hälfte zwischen München und Garmisch. Da ist das Meer tatsächlich nicht um die Ecke, aber wir hatten ein Schwimmbad im Garten. Und meine Vorstellungskraft hat total ausgereicht, um in diesem eiskalten Schwimmbad, da konnte man so 6 Wochen im Jahr vielleicht drin baden, da mir vorzustellen, dass ich in unfassbaren Tiefen mit Kraken kämpfe. Und das hat gereicht. Ich wäre auch sehr gerne Astronaut geworden, aber das war dann doch einfacher, tauchen zu gehen.
Also Sie beschreiben das ja so ein bisschen, diese Kindheit unter dieser Plane. Mein Bruder und ich, wir haben immer das Schlauchboot in unserem See, Nähe der Wohnung, dann umgedreht und darunter auch immer gedacht, wir werden Taucher oder Forscher. Viele wollen ja auf den Mond. Die Industrie investiert, um das All und den Luftraum zu entdecken. Sie wollten in die Tiefe. Was hat denn die Tiefe, was das All nicht hat?
Das ist natürlich erstmal sehr viel leichter für jemanden, für einen zu erreichen. Es kostet weniger Geld und es ist sehr einfacher und sehr unmittelbar.
Rakete im Garten ist seltener als ein Schwimmbad.
Genau, aber natürlich irgendwo ins Wasser können wir doch alle. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass mich das schon ganz besonders fasziniert, weil man auch natürlich sich selbst der Tiefe, in meinem Fall jetzt eben dann die Entwicklung ins Apnoe-Tauchen, sehr unmittelbar aussetzen kann, denn man braucht dann halt auch kein Gerät mehr. Während natürlich zum All muss man dann immer noch mit Technik fliegen. Ne? Also beim tiefen Tauchen hat man halt so diese Möglichkeit, ja, Technik zu nutzen, aber sie eben auch wegzulassen. Und dann ist es wirklich ein sehr unmittelbares und direktes Erlebnis.
Und über diese Erlebnisse werden wir heute natürlich im Laufe der Sendung sprechen, liebe Frau von Bötticher. Wir müssen am Anfang noch mal einen Begriff klären. Denn viele, die einen Freund, Partner, Bruder, Vater haben, der schnarcht, die sagen ja immer Apnoe.
Ja.
Der Fadi hat Apnoe. Ja. Beim Tauchen nennt man diesen Sport, ohne Sauerstoffflasche in die Tiefe hinabzugleiten, Apnoe, richtig?
Ja. Apnoe ist jetzt auch nicht total falsch. Das ist halt dann eine eingedeutschte Variante. Apnoe kommt eben eigentlich aus dem Griechischen und heißt so viel wie ohne Atem, ohne Luft. Und eben kein deutsches Wort, sondern eigentlich ein griechisches Wort. Deswegen sagen wir Apnoe.
Aber das Atmen gehört zum Leben. Warum stellen Sie es ein so gerne?
Ich denke, das ist eine sehr faszinierende Reise zum Ursprung des Menschen. Wenn ich den Atem aussetze, dann reduziere ich mich wirklich auf die ganz, ganz unmittelbaren körperlichen Funktionen, die wir alle haben, und wir tragen diese Veranlagung zum Luftanhalten in uns, der sogenannte Tauchreflex, den wir mit allen Meeressäugern teilen, also Wale, Robben, Delfine, haben auch einen Tauchreflex, und das ist das, was es ihnen ermöglicht, in den Meeren zu leben, und auch wir Menschen können das.
Da bilden Sie also eine Einheit in der Tiefe, Mensch und Tier.
Genau, also wir haben die gleichen physiologischen Vorgänge sozusagen, die uns das möglich machen, und wir werden damit auch geboren. Also im Neugeborenen- und Kindesalter ist dieser Tauchreflex sehr, sehr stark, noch sehr stark, und der geht verloren, weil wir den dann nicht mehr benutzen, sozusagen. Mhm. Wie ein Muskel, den man nicht trainiert, der dann halt nicht verschwindet, aber schwächer wird, sozusagen.
Also bei Ihnen ist es ja offensichtlich nicht.
Genau, man kann das eben, wenn man das wieder trainiert, dann spürt man, dass man sich an diesen Lebensraum unter Wasser, dieses Nichtatmen, wieder anpasst. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch In die Tiefe, wie ich meine Grenzen suchte und Chancen fand, so ganz intensiv Apnoe-Tauchen ist das Reduzieren des Daseins auf seine grundlegenden Bestandteile. Es ist die ultimative Pause, das Verharren zwischen Ein- und Ausatmen, ein Stillsein, wie es der Mensch sonst nicht kennt. Es ist das Anhalten der Welt, von dem wir manchmal mal träumen. Mit nichts als einer Lunge voll Luft unterzutauchen, ist ein Urinstinkt. Wir spielen jetzt einen Song, der dauert ungefähr 4 Minuten. Ich weiß, Frau von Böttcher, Sie können die Luft anhalten. Ich atme mal kurz weiter, dass wir den Sonntagstalk hier auch gleich weiterfahren können. Ja? Freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind.
Anna von Bötticher hat 33 deutsche Rekorde aufgestellt und einen Weltrekord. Sie ist die erfolgreichste Apnoe-Taucherin Deutschlands und eine der besten der Welt. Apnoe-Tauchen heißt tauchen ohne Sauerstoffflasche, sondern einfach nur die Luft anhalten. Obwohl das jetzt natürlich nicht jeder von uns mal ausprobiert hat, sagt sie, wir haben alle schon mal in ihre Sportart reingeschnuppert.
Ja, ist natürlich nicht so das, was jetzt weit verbreitet ist. Und das Spannende dabei ist ja, dass die Leute immer zu mir sagen, wie kann man das machen und niemals würde ich das tun. Aber in Wahrheit, welcher Mensch kann schon von sich behaupten, dass er noch nie in seinem Leben jemals ausprobiert hat, wie lange er die Luft anhalten kann?
In der Badewanne haben wir das alle mal kurz versucht.
Oder wir haben es doch schon mal probiert, als Kind meistens.
Am Pool abstoßen und durchs Becken tauchen.
Oder auch einfach nur trocken, ne? Halt mal einfach mal probieren, wie lange kann ich die Luft anhalten. So, das macht man doch als Kind auf jeden Fall. Also diese Neugierde darauf, die haben wir doch eben alle. Und letztendlich hat es jeder schon mal gemacht. Ich dehne das halt, ich reize es halt weiter aus.
Aber diesen Reiz haben Sie ja das erste Mal erfahren, als Sie im Schwimmbad versucht haben, eine bestimmte Strecke inklusive Wände zu tauchen.
Ja, so weit wie möglich.
Ja, so weit wie möglich. Andere hätten vielleicht aufgegeben. Beschreiben Sie doch mal, nachdem Sie sich abgestoßen haben, was der Magen und das Zwerchfell dann mit Ihnen gemacht hat.
Ja, also ich war da so, weiß ich nicht, vielleicht so 8 Jahre alt ungefähr und bin halt so im Schwimmbad da zu Hause in dem eisigen Schwimmbad hin und her getaucht, wie man das so macht. Und irgendwann hat man da halt dieses Bedürfnis zu atmen. Da kommt erstmal so dieses starke Gefühl, man könnte jetzt mal atmen. Und das habe ich ignoriert. Ich dachte, ach, musst du ja vielleicht doch noch nicht atmen. Und dann kommt das, was wir die sogenannten Zwerchfellkontraktionen nennen. Das heißt, das Zwerchfell zieht sich so rhythmisch zusammen. Das
ist wie beim Lachen oder muss ich mir das
genau
anders vorstellen?
Ja, genau, so ein bisschen so ähnlich. Ne? Erst so mit einem größeren Abstand, aber es ist genau so ein ähnliches Gefühl, wie wenn man eben lacht oder wenn man den Bauch jetzt so einzieht zum Beispiel. Dann bewegt sich eben der Bauch so hin und her und ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich wusste ja auch nicht, dass das Zwerchfellkontraktionen sind. Und die hat man dann und die gehen auch nicht mehr weg. Das ist sozusagen ein Teil dieses Bedürfnisses zu atmen. Das kennen wir im Apnoe-Tauchen und wissen auch, dass das nicht schlimm ist, also dass man das ignorieren kann eine ganze Weile lang. Aber normalerweise, wenn jemand das noch nie gemacht hat und ihn überfällt eine Zwerchfellkontraktion, dann hören die meisten Leute auf mit Luft anhalten. Ich habe dann aber noch gedacht, ach, interessant, was ist das jetzt? Aber ich kann ja vielleicht doch noch ein bisschen weiter schwimmen und bin immer noch weiter geschwommen. Und tatsächlich so lange, bis meine Arme und Beine ganz, ganz schwer wurden. Und dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt interessant, Arme und Beine fühlen sich ganz schwer an, aber vielleicht kann ich ja doch noch weiter schwimmen und ich bin wirklich so weit geschwommen, bis mir schon langsam schwarz vor Augen wurde und ich den Tunnelblick hatte und das war echt das Gefährlichste wahrscheinlich, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe, denn ich war am Rande der Ohnmacht, als ich dann aufgetaucht bin und wäre ich alleine im Schwimmbad ohnmächtig geworden, dann wäre ich auch ertrunken. Also deswegen sagen wir auch immer, bitte Apnoe tauchen, niemals im Wasser alleine üben, bitte auch nicht beim Autofahren, auch beim Treppensteigen ganz schlecht, weil man halt ohnmächtig werden kann. Die Ohnmacht an sich ist dann nicht schlimm, aber es muss einen jemand dann eben aus dem Wasser holen. Und
aber warum machen Sie weiter, wenn wir, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten HR3 Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich irgendwann aufgetaucht wären. Was war dieser Impuls, weiterzumachen? Ja. Denn so eine schwierige Situation hat es ja später in Wettbewerben, es hat ja nochmal eine Krise dann gegeben, darüber reden wir später. Aber ich würde gerne über diesen Augenblick des Weitermachens nochmal mit Ihnen sprechen.
Ja, es ist verrückt. Ich kann das auch wirklich gar nicht sagen, weil es hat mir ja keiner erklärt. Ich habe das ja wirklich für mich alleine einfach ausgetestet und ich bin auch gar nicht so jemand, der jetzt wie so ein wahnsinniger irrer Sportler völlig irre Marathon läuft auf Maximalzeit oder sowas. Also es ist eigentlich nicht in allen Fällen bei mir so. Ich denke aber, dass ich eben diese unvorstellbare Neugierde habe auf was so möglich ist in bestimmten Momenten. Was ist mir möglich? Wie weit kann ich tauchen? Kann ich nicht doch ein bisschen weiter tauchen? Und diese Faszination, solche Sachen rauszukriegen, die ist mir schon als Kind irgendwo angeboren gewesen. Und dann da habe ich einfach immer gedacht, ja, vielleicht geht es ja doch noch ein Stückchen. Ja.
So. Daraus ist dann eine Tauch-AG geworden, die Sie ja mit 17 an der Schule gegründet haben, am Bodensee. Sie haben den Tauchschein gemacht, in Thailand eine Ausbildung zur Tauchlehrerin. Und warum Sie das schaffen, das ist jetzt auch schon 12 Jahre her, in einem Wochenend-Workshop auf einer Marinebasis in England. Da hatten Sie ja die Erstkontakte mit Apnoe-Tauchern und dann innerhalb eines halben Jahres 3 Rekorde brechen. Ich glaube, an Ihrer Lunge, Frau von Bötticher, ist dann doch was anderes. Da müssen wir gleich drüber reden, über diese Faszination der unbekannten Tiefe und ihre Lungenflügel. Ich glaube, sie haben irgendwie 4. Mindestens.
Ja. Nicht ganz.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Wir reden gleich weiter und ich bin Bärbel Schäfer.
Luft anhalten, bis es gar nicht mehr geht. Das ist Apnoe-Tauchen. Und eine der besten ist Bettina von Bötticher. Das Gespräch zwischen ihr und Bärbel Schäfer gibt es heute nochmal im HR3 Sonntagstalk, weil Bärbel krank ist. Und die beiden sind die am häufigsten auftauchenden Reaktionen durchgegangen, die Bettina mit ihrem Extremsport immer wieder bekommt.
Vor allen Dingen Leute, die vielleicht selber nicht so viel mit Wasser zu tun haben, die fragen, warum tut man sich das an? Und das ist, glaube ich, auch so der Gedanke, den viele Menschen dabei haben, weil man sich das als ganz entsetzlich vorstellt. Also die meisten Leute denken, dass es in der Tiefe dunkel, also pechschwarz ist, eiskalt und ich irrsinnige Schmerzen habe und es einfach nur ganz schrecklich ist. Und das ist natürlich nicht der Fall. Es kann schon mal dunkel und auch kalt sein, aber meistens ist es eben nicht so. Ich kann durchaus noch sehen, also ich bin als gutes Beispiel 125 Meter tief getaucht in Ägypten im Roten Meer und da waren also in 125 Meter Tiefe, konnte ich meine Uhr noch ablesen. Das ist dann so ein bisschen dämmerig, aber ich kann noch alles sehen.
So weit ging das Licht. Ich meine, Sie sind die erste deutsche Frau, das muss man nochmal sagen, die 100 Meter im Meer geschafft hat, in die Tiefe zu tauchen. Braucht der Sport mehr Öffentlichkeit?
Ach, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also es jammern immer alle, weil wir keine Sponsoren haben und kein Geld. Also wir bezahlen alles selber. Aber das hat halt auch Vorteile, denn dadurch, dass es nichts zu holen gibt, müssen wir auch die Ellbogen nicht ausfahren. Mhm. Und es gibt wenige so Fälle von Doping oder sowas. Das ist bei uns eigentlich, kommt so gut wie nicht vor, weil ja keiner was davon hat. Also in dem Moment, wo natürlich Geld in dem Sport ist und Medien und Interesse und man kann damit was erreichen, in dem Moment wird die Motivation natürlich auch, Doping zum Beispiel zu betreiben, viel größer oder halt auch dieses Miteinander teilen natürlich weniger werden.
Und über dieses Teilen würde ich ganz gerne nachher nochmal mit Ihnen sprechen, weil die Konkurrenten sind ja gleichzeitig beim Tauchgang auch die Partner und können auch die Lebensretter
absolut,
sozusagen sein.
Genau, und das ist halt auch sehr schön so.
Lassen Sie uns den Sport noch mal ein bisschen vorstellen. Was sind denn Apnoe-Disziplinen? Also ich kenne dieses Tauchen mit und ohne Flossen natürlich, aber es gibt ja noch dann dieses Tieftauchen am Seil.
Also bei uns ist es so, dass wir insgesamt 8 Disziplinen haben. Davon sind 3 im Schwimmbad. Das ist so das, was jeder Mensch eigentlich auch so kennt. Nämlich einfach erstmal rein die Luft anhalten. Da liegt man wie so eine Wasserleiche auf der Oberfläche.
Das ist Statik dann.
Heißt, genau, Zeittauchen oder Statik genannt, hält endlos lange die Luft an. Sehr langweilig.
Wo liegt Ihr Rekord momentan?
Ich habe 6 Minuten 12 ein einziges Mal geschafft. Das war dann der deutsche Rekord. Den habe ich auch sehr lange gehalten. Den hat mir aber Heike Schwertner vor letztes Jahr, glaube ich, abgenommen. Und das ist auch überhaupt nicht mein Fall. Also ich hasse es und wollte das auch nie wieder tun, muss ich ehrlich sagen, habe es auch seitdem nicht wieder getan. Aber da kann man dann auch noch Strecken tauchen, mit Flossen, ohne Flossen, halt so viele Bahnen wie möglich unter Wasser.
Auf wie viele Minuten kommt man dann? Ist das dann auch dieses lange Zeitfenster von 6 Minuten?
Das ist dann 12? Weniger, weil man sich bewegt und in der Bewegung die Muskeln Sauerstoff verbrauchen. Ne? Dann hat man weniger Zeit sozusagen.
Aber dann das ist jetzt das ist Tieftauchen jetzt, mit und ohne Flossen, also das ist dann nicht im Pool, sondern im Meer?
Eben, das ist das, was mich eigentlich interessiert, ist das, was im Meer stattfindet. Und da können wir halt mit Flossen runtertauchen, ohne Flossen runtertauchen oder wir ziehen uns so an dem Führungsseil, was unser Sicherungsseil immer ist, so nach unten und wieder hoch, auch ohne Flossen, das sogenannte Free Immersion. Und das sind die 3 Disziplinen, die
also
auch
wie in der Turnhalle muss man sich das vorstellen,
genau,
so als
so
wenn man
bisschen.
An der Stange
genau.
oder am Seil,
Seil klettern würde.
Genau. Und was ist dann das Tieftauchen mit variablem Gewicht? Da würde ich an mein eigenes Körpergewicht denken. Das variiert ja auch mal. Oder mit unbegrenztem Gewicht.
Ja, das ist eben No Limits und variables Gewicht. Das sind sozusagen 2 ganz separate Dinge, die auch nicht im Wettkampf ausgetragen werden, weil man jetzt Hilfsmittel hat. Bei variablem Gewicht hat man sozusagen Gewichte, die einen nach unten ziehen, einen Schlitten sagen wir dazu. Was was eigentlich nichts anderes ist als einfach Gewichte, die einen nach unten ziehen und die lässt man dann unten und dann schwimmt man selber wieder hoch, deswegen variables Gewicht, weil das Gewicht unten bleibt. Und bei No Limits ist es so, dass man auch auf dem Weg nach oben noch Hilfsmittel benutzen darf. Das heißt, man hat eine Flasche mit dabei mit Luft und bläst einen Ballon unten auf, der einen dann zur Oberfläche zurückhebt. Da werden natürlich die größten Tiefen erreicht, wobei man dazu sagen muss, das ist auch so das, was die Leute aus dem Film Im Rausch der Tiefe kennen, dass das eigentlich auf Weltrekordniveau überhaupt niemand mehr ausübt. Das wird immer so mit dem Apnoe-Tauchen gleichgesetzt. Das ist aber so die ganz ultimative Extreme in der reinen Tiefe und das ist technisch anspruchsvoll und auch riskant und komplex und es macht eigentlich so gut wie niemand. Tatsächlich ist das, was bei uns in Weltmeisterschaften stattfindet, sind die Disziplinen, in denen man rein aus eigener Kraft unterwegs ist.
Hier ist der H3 Sonntagstalk. Über 100 Meter unter Wasser, ganz alleine für sich selbst sein. Wie sich diese besondere Situation anfühlt, das hat Extremtaucherin Anna von Bötticher Bärbel Schäfer erzählt. Und wir hören das in der heutigen Highlight-Folge nochmal.
Also diese Stille, die man da erlebt, ist schon was ganz Besonderes, denn es ist sogar die Stille zwischen den Herzschlägen. Wenn wir tauchen, ein Teil des Tauchreflexes, der es uns eben möglich macht, unter Wasser zu sein, ist sozusagen wie ein Sauerstoffsparmodus des Körpers. Und eine der Funktionen ist, dass er die Herzfrequenz ganz stark runterfährt. Also die Herzschläge werden ganz, ganz langsam. Und dadurch dehnen sich auch die Pausen zwischen den Herzschlägen aus. Wenn ich also nur noch 30 Schläge die Minute habe, können Sie sich ja vorstellen, dann habe ich alle 2 Sekunden einen Herzschlag. 2 Sekunden sind halt richtig lang. Und da wird in diese Stille zwischen den Herzschlägen sozusagen richtig zu erleben, das ist schon was ganz Besonderes.
Geht Ihr Blick nach innen oder geht er nach außen in dieser Stille? Beobachten Sie eben die Körperfunktionen oder schauen Sie sich an, was um Sie herum geschieht?
Beides. Meistens ist es so, dass zum Beispiel erlebe ich sehr intensiv, wenn ich mich aufwärme fürs Tauchen, dann gehe ich so in 10 Meter Tiefe runter und bleibe da einfach so still hängen und warte ab, ohne ein Bedürfnis zu atmen. Das muss man sich auch vorstellen. Dann hänge ich da 2 Minuten lang und habe gar kein Bedürfnis zu atmen und am Anfang habe ich die Augen geschlossen, lass meine Gedanken treiben und höre vielleicht eben auch auf die Stille, nehme das auch wahr, den Herzschlag oder den verlangsamten Herzschlag, die Pausen zwischen den Herzschlägen. Und dann irgendwann mache ich meistens die Augen wieder auf und nehme dann so das Licht der Umgebung ganz intensiv in mich auf. Meistens ist es sehr, sehr blau, je nachdem, wo man gerade ist. Es ist also ganz, ganz blau um einen rum. Die Sonnenstrahlen fallen vielleicht ins Wasser. Vielleicht sieht man aber auch Fische, die aus der blauen Umgebung so auf einen zukommen. Und das ist auch immer sehr schön.
Wenn man Tauchgänge macht mit einer Flasche auf dem Rücken, hat man ja immer dieses Sprudeln und den eigenen Atem hört man dann ja auch. Was hören Sie, wenn Sie eben nicht atmen? Hören Sie Tiere? Hören Sie irgendetwas an Kommunikation und auch noch an ein Boot, was dann oben schlägt oder das Seil? Was nehmen Sie noch an Geräuschen wahr? Oder ist es so etwas wie die absolute Stille?
Meistens nimmt man also sehr wohl noch Dinge wahr, vor allen Dingen im Meer. Also wenn man zum Beispiel im Roten Meer ist, wo ich dann in der Nähe vom Riff bin, dann hat man so ein Hintergrundknistern.
Vergleichbar womit?
So ein bisschen wie so, wenn das Rauschen im Radio, wenn man die Station nicht gefunden hat. Ja, wie so ein Hintergrundrauschen, Knistern. Und zwar, das sind die ganzen vielen, vielen Fische, die Korallen fressen. Und die knurpsen und raspeln und knispeln halt an den Korallen rum. Und das ist so ein Hintergrundgeknurpse eben, was man da im Hintergrund hört. Und das sind eben die ganzen Fische zum Beispiel. Also man hört durchaus noch Dinge.
Suchen Sie an Land auch die Stille?
Ja, durchaus. Ich bin jemand, der sehr leidenschaftlich sein kann, auch gerne viel redet und viel Spaß daran hat, aber genauso auch die
Pausen
braucht.
Sie sind Buchhändlerin, also Sie haben ja dann auch Kontakt mit Kunden, mit Verlagen.
Ja, ich unterrichte, ich coache und ich stehe auf der Bühne als Moderator, also mache alle möglichen Sachen, halte Vorträge. Aber ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr viel Pausen braucht. Schon als Kind habe ich mich zum Lesen endlos irgendwo hin verzogen, da konnte man mich dann stundenlang nicht wiederfinden. Und das ist auch nach wie vor genauso. Ich bin gerne viel alleine, ich lese endlos viel und ich bin sehr gerne eben draußen. Ich
überrascht es
jetzt
Sie,
jetzt gerade aus den Bergen zum Beispiel und da ist es genauso schön, die Stille stimmt. In den Bergen zu erleben.
Aber überrascht es Sie, dass viele Menschen ja in einer Zeit wie der jetzigen gar nicht mehr die Stille aushalten können, dass man immer die Kopfhörer im Ohr hat, dass man immer eine Ablenkung braucht, dass das Auge etwas braucht, worauf es schaut?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was wirklich ein Problem für uns alle ist, dass wir uns selber nicht mehr ertragen ohne Ablenkung und dass wir sofort unfassbare Langeweile verspüren, wenn nicht ganz viele Dinge gleichzeitig auch passieren.
Anna von Bötticher, wir müssen gleich nochmal darüber reden, wie das Besteck in das Meer gefallen ist. Da hat ja die Faszination für dieses Tauchen dann tatsächlich auch mal den Blick der Eltern erlebt und war vielleicht der Anfang für diese außergewöhnliche sportliche Karriere. Also wir beamen uns gleich mal auf die ionischen Inseln, ja, und spüren Salzkrusten auf unserer Haut und windverwehte Haare. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind hier im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit Ihnen.
Aufs Meer starren, dabei die Wellen beobachten, den Geruch von Salzwasser in der Nase, das ist für uns eigentlich allerbester Urlaub. Aber nicht nur mal ein Schlüsselerlebnis, das alles im Leben verändert. Wie bei Anna von Bötticher. Sie ist Apnoe-Taucherin, taucht also ohne Hilfsmittel, nur mit Luft anhalten. Und wie sie diese Leidenschaft im Urlaub entdeckte, das hat sie Bärbel erzählt.
Das war schon wirklich ein witziger Moment. Also auf dieser wilden Segelreise mit einer befreundeten Familie und lauter Kindern, da haben wir Kinder sowieso die ganze Zeit im Wasser verbracht, wie man so das auch von Kindern kennt. Ne? Die kriegt man ja auch überhaupt nicht mehr raus, bis sie blau angelaufen sind vor Kälte. Und so war das bei mir und meinen Brüdern auch. Und,
drei Brüder haben Sie?
Genau, drei jüngere Brüder. Und wir waren einfach nur im Wasser, hatten die ganze Zeit die Taucherbrille auf. Und dann war es so, dass eines Tages lagen wir in so einer kleinen Bucht vor Anker. Und wir hatten Mittag gegessen und mein Bruder hat abgewaschen und man wäscht halt in dem Eimer mit Meerwasser ab.
Wie alt waren Sie damals?
Oh, da war ich auch so 10 vielleicht. Ach nee, da war ich schon 14 ungefähr. Ja, 14. Und da wäscht man halt ab und dann hat er die ganzen Teller aus dem Eimer rausgeholt und das Wasser über Bord gekippt und unten war aber noch das ganze Besteck drin und hat halt das gesamte Besteck über Bord geworfen. Also wir hatten vielleicht noch einen Löffel an Bord.
Konnte man das noch sehen?
Das konnte man sehen. Es war sehr klares Wasser. Man konnte auch sehen, dass das da unten liegt. Und dann hat mein Vater versucht, das hochzutauchen. Der kam aber nicht runter. Der hatte Probleme mit dem Druckausgleich in den Ohren. Also die Ohren taten weh. Und
der hat sich da ein Barotrauma zugezogen. Genau. Schreiben Sie ja in Ihr Buch in die Tiefe. Was ist das, ein Barotrauma?
Das bedeutet, wenn man den Druckausgleich nicht macht in den Ohren. Jeder kennt das ja, wenn man so mal versucht abzutauchen, tun die Ohren weh. Und dann muss man von innen Luft in das Mittelohr tun, sozusagen, damit dieser Druck eben ausgeglichen wird.
Ist es wie beim Fliegen? Dieses
so ähnlich wie beim Fliegen, genau. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann dieser Druck von außen, man sich dem immer wieder aussetzt und die Ohren schon wirklich sehr wehtun, dann irgendwann dringt Flüssigkeit in das Mittelohr ein, weil da halt kein Vakuum sein kann. Mhm. Daran stirbt man jetzt nicht, aber dann hat man halt so ein paar Tage so ein Völlegefühl im Ohr und es tut vielleicht ein bisschen weh. Sozusagen.
Man versucht die ganze Zeit auf einem Bein zu hüpfen, das rauszuschütteln, was natürlich nie gelingt. Also genau. Der Vater war raus aus dem Rennen und das war Ihr großer Moment.
Das war mein
Punkto Besteck.
Genau. Und ich habe halt gedacht, komm, das muss doch jetzt irgendwie gehen. Bin da wirklich runtergeschwommen und war die Einzige, bin da runtergeschwommen und habe das alles aufgesammelt vom Grund. Und das war schon faszinierend, weil wir dann hinterher halt festgestellt haben, dass es doch ganz schön tief war.
Also wissen
tiefer,
Sie heute
als man
noch?
Dachte. Ja, es war so ungefähr 16 Meter und das war halt schon sehr viel tiefer, als man eigentlich dachte, weil es natürlich in diesem ganz klaren Wasser so nah aussieht.
Alles. Und Ihr Vater hat es ja noch nicht mal geschafft, Entschuldigung, ich will ihn jetzt nicht dissen, aber den Grund zu berühren, wohingegen Sie mit 14 locker gesagt haben, ach, da liegt noch ein Löffel, die Gabel nehme ich noch mit, so beschreiben Sie es auf jeden Fall in Ihrem Buch.
Ich bin noch rumgeschwommen und habe die Sachen aufgesammelt, genau. Das war sehr witzig. Und da war ich natürlich dann schon stolz. Und hatte dann so schon diesen Gedanken, dass ich doch unbedingt rauskriegen muss, wie viel tiefer ich noch tauchen kann und dass ich eigentlich unbedingt mit Flaschen tauchen will.
Das aber war all die Köpfe, Wunsch. Die über die Reling hängen und schauen, ob sie jetzt den kompletten Set an Messern und Gabeln wieder einsammeln, haben die sich denn keine Sorgen gemacht, dass sie nicht wieder auftauchen?
Nee, die fanden es super. Also wir waren ja auch alle ahnungslos, was die Gefahren angeht, dass man dabei ohnmächtig werden kann und so. Hat ja keiner von uns was von gewusst. Ne? Also alle dachten sich so, oh, ist doch klasse. Jetzt haben wir das Besteck wieder.
Was ist das, diese Suche, auf der Sie sind im Freitauchen? Die Suche wonach?
Ich denke, für mich ist es ganz vielschichtig und das ist auch für jeden Mensch unterschiedlich. Ich habe natürlich auf der einen Seite Sport. Das macht mir durchaus auch Spaß, mich dem auszusetzen, dass ich trainieren muss und mich auch anstrengen muss dabei und auch eine Leistung erbringen in einer bestimmten Situation auf den Punkt. Das macht mir schon auch Freude und finde es spannend. Aber für mich ist im Vordergrund nach wie vor das Erleben des Meeres, das Erleben meiner Umwelt und mir selber als Mensch, als ein Teil dieses Umfelds. Und das ist halt auch an vielen Orten extrem unterschiedlich. Und diese Vielfalt finde ich auch sehr spannend.
Heute mit einer Highlight-Folge, weil Bärbel Schäfer nicht kann. Deshalb hört heute noch das Gespräch mit der Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Sie kann bis zu 150 Meter tief tauchen, indem sie einfach nur Luft anhält. Ist unfassbar. Ist eine Frau auf Jagd nach den Höchstleistungen und Rekorden. Was sie dazu antreibt, hat sie Bärbel Schäfer erzählt.
Also ich denke, für mich ist einfach so diese Faszination, immer nochmal rauszukriegen, was kann ich eigentlich? Und dabei steht es gar nicht unbedingt im Vordergrund, dass das ein Rekord sein muss oder irgendwie eine besondere Leistung in einem Wettkampf. Das ist eigentlich bei mir wirklich ein Nebenprodukt. Also diese Neugierde darauf, rauszukriegen, was ich vielleicht noch könnte, die begleitet mich eben.
Sie fahren nicht zum Wettkampf und wollen vielleicht gar nicht gewinnen?
Also es ist natürlich super und macht Spaß, aber bei uns in Apnoe ist es ja auch so, dass man in einer geheimen Ansage am Tag vorher sagen muss, wie tief man tauchen wird und dann auch nicht tiefer tauchen kann. Das ist also eine Sicherheitsfrage, die Leute richtig zu sichern. Da muss man einfach wissen, wo jeder hintaucht.
Sozusagen. Wie geheime? Das wäre so, als würde jetzt Müller mal sagen, morgen will ich 3 Tore schießen.
Genau, dann also nicht man muss sich vorstellen wie beim Hochsprung zum Beispiel. Beim Hochsprung sagen die ja auch, ich springe jetzt 2,02 Meter und dann wird die Latte dahingelegt, ne? Und die können ja auch Zentimeter auslassen oder das ist ihnen ja überlassen, wo sie anfangen und was sie dann machen. Bei uns ist es eben noch so, dass das halt geheim ist, dass ich nicht weiß, was die anderen machen werden und ich muss es halt am Tag vorher ankündigen und diese Leistung muss ich dann auch bringen. Das heißt, es geht bei uns eigentlich sehr, sehr darum, ich muss mich darauf konzentrieren, was kann ich selber in dieser Situation und ich kann mich nicht um die anderen kümmern.
Ein Wettbewerb mit Blick auf sich selbst.
Genau, und insofern ist es natürlich so ein bisschen, man muss sich eh davon lösen, was machen die anderen. Also es ist natürlich schön zu gewinnen, klar gewinnt jeder gerne, aber irgendwo muss man sich davon lösen, weil ich kann es ja eh nicht beeinflussen, was die anderen tun.
Aber gerade im Wettbewerb ist es ja so, dass der Gegner einen ja auch herausfordert und anstachelt. Das heißt, das müssen sie auch aus sich selbst herausbringen?
Genau. Das ist bei uns eben so. Tatsächlich, es geht eben darum, was kann ich in dieser Situation? Und da muss man mit sich selber sehr, sehr ehrlich sein. Man muss sich sehr gut einschätzen können. Und diese auch wirklich brutale Ehrlichkeit mit sich selber, auch sein Ego zu bezwingen, was vielleicht der Meinung ist, dass man bestimmte Dinge können sollte, müsste, wie auch immer Leistung bringen muss. Dieses Ego, das einem dann oft im Weg steht, das zu bezwingen und eigentlich realistisch einzuschätzen, wo exakt stehe ich, was kann ich im Moment leisten, was möchte ich auch leisten. Darauf kommt es dann an und das ist etwas, was ich besonders gut kann und auch ein Grund, wieso ich relativ erfolgreich immer im Wettkampf bin.
Und lässt sich das übertragen auf das normale Leben? Weil es ist ja auch so ein bisschen den eigenen oder diesen inneren Schweinehund nochmal zu überwinden, über die Grenze zu gehen, sich selbst nochmal herauszufordern.
Das überträgt sich sehr stark aufs normale Leben. Also einerseits doch immer sich selber das Potenzial zu erlauben. Also die Leute sagen oft so, dieses über die Grenzen gehen, ich will das vielleicht gar nicht. Und das hört sich auch mal so hart an. Tatsächlich ist es aber so, dass wir alle uns immer kleine Grenzen auferlegen. Und wer sich selber erlauben kann, das Potenzial, die Möglichkeiten in den Situationen zu sehen, ohne wie hirnverbrannt zu sagen, ich muss das jetzt schaffen, weil genau das ist es nämlich auch nicht das, was funktioniert. Aber sich eben Offenheit im Blick auf die eigenen Möglichkeiten zu erlauben und hier und da vielleicht zu sagen, okay, vielleicht kann ich das ja doch und ich probiere es jetzt mal. Das ist natürlich etwas, was einem im normalen Leben sehr hilft, genauso wie auch im Sport.
Machen Sie das nochmal ein bisschen konkreter, weil es ist ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so ein bisschen der Untertitel Ihres Buches, wie ich meine Grenzen suchte und Chancen fand. Kann man das an einem Beispiel konkret machen?
Ja, ich denke schon. Das ist etwas, was uns allen häufig begegnet. Und bei mir ist es zum Beispiel definitiv so gewesen, dass ich in eine Situation gekommen bin, wo man mich als Coach für die Bundeswehr eingeladen hat. Also das heißt, man hat mich zu einem Gespräch eingeladen, um mich zu bitten, ob ich bei den Marinetauchern helfen kann, die Sicherheit in der Ausbildung zu erhöhen. Einerseits war das eine Situation, wo ich mir gar nicht sicher war, ob ich das wollte, weil ich mir nicht sicher war, dass das, was ich ausbilden kann, dort passt. Andererseits eine auch sehr komplizierte Situation, auch persönlich dort aufzutreten sozusagen. Und am Ende habe ich mir aber gedacht, das ist eine sehr große Chance für mich auf eine wirklich sehr interessanten Arbeit in einem interessanten Bereich, in dem ich überhaupt nicht einschätzen konnte, bin ich überhaupt in der Lage, etwas Vernünftiges dort anzubieten, weil da gibt es kein Buch, was ich lesen kann.
Mhm. Auch keine Erfahrung, denn es sind ja Minentaucher gewesen, es sind ja Kampfschwimmer.
Und wir betreten in dieser Zusammenarbeit internationales Neuland. Das gibt es so nicht, nirgendwo, auf der ganzen Welt nicht. Und jetzt muss man sich überlegen, das sind Spezialkräfte, die auf allerhöchstem Niveau arbeiten, so wie die Kampfschwimmer. Und da ist es auch wirklich ernst. Es geht halt ums Überleben von den Leuten in Panik- und Stresssituationen. Und jetzt kommt so ein Apnoe-Hippie um die Ecke und soll den Leuten sagen, wie sie trainieren sollen. Ja. Und da habe ich mir schon überlegt, ob
okay,
das
haben
sinnvoll
die,
ist.
Haben die Ihnen zugehört? Ich bin mir ganz sicher, liebe Anna von Bötticher,
ja,
dass Sie
ich
Ihnen was
halt
zu sagen haben.
Ich habe mich getraut und die Zusammenarbeit funktioniert extrem gut und beide Seiten lernen dabei ganz, ganz viel. Ich auch.
Der A3 Sonntagstalk heute ausnahmsweise mit mir, Johannes Sassenroth, weil Bärbel Schäfer nicht kann. Dafür gibt es ein Highlight-Gespräch zwischen ihr und der Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Sie ist nicht nur begeisterte Sportlerin und hält mehrere Weltrekorde, sie ist auch Entdeckerin und naturbegeistert. Und manchmal sind so beide Pole relativ schwer miteinander zu verbinden.
Ich habe in den letzten Jahren jetzt sehr wenig Zeit gehabt fürs Training, weil sich das bei mir sehr verlagert hat. Also meine Zeit für die Arbeit mit der Bundeswehr, mit den Marinetauchern, hauptsächlich drauf geht und deswegen habe ich mich auch wieder mehr auf das Entdecken der Unterwasserwelt in unterschiedlichsten Orten konzentriert. Dafür müsste ich nicht erst trainieren, das kann ich auch so und deswegen bin ich nach Grönland gereist, schon ganz lange, ein Traum von mir, schon als Kind wollte ich in die Antarktis, nach Alaska und da habe ich mir diesen Traum verwirklicht und bin nach Grönland gereist, um dort unter der geschlossenen Eisdecke neben eingefrorenen Eisbergen zu tauchen. Und das war schon ein ganz besonderes Erlebnis.
Ansonsten trainieren Sie dann ja eben doch dann auch mit Weltmeisterschaften im Blick an Orten, an denen vielleicht andere Urlaub machen. Also Bahamas, Ägypten haben Sie genannt. Mhm. Was sind noch gute Gebiete zum Abtauchen?
Also es gibt wirklich natürlich sehr viele Plätze auf der Welt, die besonders schön zu erleben sind, die natürlich auch gut zum Trainieren sind. Wobei da brauchen wir schon immer sehr bestimmte Bedingungen, halt möglichst wenig Strömung zum Beispiel, wenig Wellengang, aber große Tiefe. Sehr schön ist es zum Beispiel im Mittelmeer, weil das sehr klares Wasser hat, also Griechenland, Zypern, jetzt wo ich gerade zum Beispiel war, da kann man sehr schön trainieren, weil wir eben sehr klares Wasser haben. Es gibt sensationell schöne Tauchplätze auf den Philippinen zum Beispiel oder ja natürlich auch auf den Bahamas. Also es ist ganz unterschiedlich.
Sie hatten, ich wollte das nochmal ansprechen, weil wir haben es am Anfang der Sendung erwähnt, das ist jetzt glaube ich 8 Jahre her, einen schweren Tauchunfall. Bei dem Versuch eines Tauchgangs in 130 Meter, da ist beim Auftauchen was schief gegangen. Sie sind ohnmächtig geworden und mussten gerettet werden. Blockiert Sie das heute noch, wenn Sie egal an welchem Ort abtauchen? Ist das im System gespeichert oder kann man sowas vergessen?
Nein, das blockiert mich nie. Das hat mich auch direkt danach schon nicht blockiert, weil ich im Prinzip schon sehr im Gefühl hatte, dass etwas schiefgegangen war, was nicht an mir lag. Es hat eine Weile gedauert, bis wir das rausbekommen haben, was das Problem war.
Kann man das für uns Laien erklären? Weil ja, da haben Sie ja schon auch Rekorde getaucht und waren jetzt nicht mehr ganz unerfahren.
Genau, also es war ein Weltrekordversuch im sogenannten variablen Gewicht, also mit Gewichten nach unten und dann selber wieder nach oben schwimmen. Und ich bin 130 Meter tief getaucht und hatte auf dem Weg nach unten einen kleinen Fehler gemacht, Druckausgleich der Taucherbrille. Das heißt, man muss auch da Luft reinpusten, damit da kein Unterdruck entsteht und ich hatte das nicht genug gemacht und die Maske hatte sich verzogen und drückte auf meine Augen. Das an sich kam mir nicht schlimm vor. Es, stellen Sie sich vor, Sie reiben sich die Augen mit den Handballen sozusagen. Mhm. So hat sich das angefühlt. Das war jetzt also nicht schlimm. Insofern habe ich das ignoriert. Der Druck war dann aber doch stärker, als ich so gedacht habe und was ich nicht wusste, ist, dass ein starker Druck auf die Augen den Augenherzreflex auslöst, bei dem der Körper so ganz unmedizinisch erklärt, denkt, da ist eine Gefahr, weil Überdruck im Kopf ist und der will diesen Überdruck im Kopf weghaben, indem er die Herzfrequenz immer weiter absenkt bis zur Ohnmacht.
Und Sie sind auch ohnmächtig geworden? Haben Sie diesen Übergang noch gespürt?
Ja, also ich habe natürlich schon gemerkt, auch in sehr großer Tiefe vor allen Dingen gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich hatte nämlich dann in etwa 120 Meter Tiefe auf dem Weg nach oben auf einmal das sehr starke Bedürfnis zu atmen mit Zwerchfellkontraktionen und das war ganz untypisch. Das hätte ich sonst eigentlich erst kurz vor der Oberfläche gehabt. Und ich wusste also, es läuft was schief. Ich wusste aber nicht, was.
Wie macht man sich dann bemerkbar
von da unten? Gar nicht. Das heißt, man kann dann einfach nur weiterschwimmen. Und das, was mich halt auszeichnet, ist durch die jahrelange Erfahrung auch im Wasser große mentale Stärke in so einer schwierigen Situation. Ich bin langsamer geworden, habe mich sehr auf Ruhe konzentriert, keine Panik bekommen. Das wäre dann schon sehr schlecht gewesen. Und bin insofern erstaunlicherweise auch nach Aussage des Arztes noch bis in 40 Meter geschwommen. Und dann in 40 Meter, wo dann aber mein Sicherheitstaucher schon da war, eben ohnmächtig geworden. Und die haben mich dann gleich nach oben gebracht. Und tatsächlich hat es auch nicht lange gedauert, bis ich wieder aufgewacht bin. Mhm. Und ist sehr glimpflich ausgegangen. Und um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, es hat mich gar nicht behindert, weil ich einfach wusste, es lag nicht an mir und es ist ein sehr vermeidbares Problem. Und ich konnte in dieser wirklich schwierigen Situation trotzdem die Ruhe bewahren. Und
das ist ja auch eine Erfahrung, etwas, was man mitnimmt, dass man weiß, wie man in einer Krise reagiert. Aber jetzt als Laie würde ich jetzt, ich frage das jetzt ganz blöd, hätte man nicht einfach die Brille abnehmen können und Augen zu?
Genau, aber ich wusste ja nicht, weil das keiner von uns im Sport wusste. Wir hatten alle noch nie vom Augen-Herz-Reflex gehört. Dass das das Problem war. Hätte ich das gewusst, wäre das total lösbar gewesen. Ich hätte einfach anhalten können und umdrehen oder die Brille abnehmen oder es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Aber da ich ja gar nicht wusste, dass das mein eigentliches Problem war, konnte ich natürlich darauf nicht reagieren.
Es ist übrigens auch ein Sport ohne viel Ellenbogen, weil in der Szene geht es sehr freundschaftlich zu. Wahrscheinlich auch, weil die Konkurrenten im Wasser gleichzeitig auch mögliche Lebensretter untereinander sind. Ist nun mal ein sehr gefährlicher Sport. Das hat Anna von Bötticher im H3 Sonntagstalk Bärbel Schäfer erzählt.
Ja, das Wichtigste beim Apnoe-Tauchen ist eben, dass man immer gut gesichert ist. Deswegen auch eine Bitte an die Zuhörer, niemals alleine irgendwie die Luft anhalten. Es muss immer jemand auf einen aufpassen.
Ganz wichtig.
Und das machen wir eben gegenseitig, weil wir trainieren halt oft an abgelegenen Orten und wir haben ja da nicht unbedingt Sicherheitstaucher, die jetzt bezahlt für uns da sind. Das heißt, wir Athleten sichern uns beim Training gegenseitig und dann hat Liv sozusagen mein Leben in der Hand und ich ihres, ähnlich wie Leute, die klettern gehen zusammen und sich mit einem Seil gegenseitig sichern.
Und trotzdem gibt es bei Ihrem Sport auch einen Coach, den man sich aussuchen kann, der so ein bisschen, ich nenne das mal das Ohr an der Wasseroberfläche hat und der dann doch dabei ist. Was macht der nochmal anders als die Rivalin?
Genau, also der Coach, das ist sozusagen für uns jemand, nicht der Trainer oder so, sondern das ist einfach jemand, den ich im Wettkampf mitnehmen darf, der mich begleitet in die Wettkampfzone an die Leine. Und das ist zum Beispiel oft auch...
Der sie an die Leine nimmt?
Ja, genau, also der mich dann da halt hinbringt zum Beispiel und mir immer die Zeit sagt und da muss ich mich nicht drum kümmern und der mich, wenn ich nervös bin, vielleicht ein bisschen ablenkt und aufpasst, dass ich auch alle meine Sachen dabei habe.
Sind Sie das denn eigentlich noch nervös? Haben Sie noch sowas wie Lampenfieber?
Oh ja, echt? Ich bin immer kurz vorm Koma. Was? Vor Aufregung. Mhm. Ja, das ist auch eine der Dinge, die sich in mein normales Leben halt sehr gut übertragen lassen. Ich habe einfach gelernt, diese Aufregung wahrzunehmen und zu akzeptieren. Die gehört nun mal dazu. Ich kann die nicht abstellen. Wenn ich versuche, die abzustellen, werde ich nur noch aufgeregter. Das funktioniert also gar nicht.
Okay.
Und beschäftige ich mich nur mit der Aufregung. Stattdessen akzeptiere ich halt, dass ich aufgeregt bin, denke mir immer, oh mein Gott, ich bin so nervös. Und dann verabschiede ich mich aber von diesem Gedanken und konzentriere mich auf das Wesentliche, nämlich auf die Aufgabe, die vor mir liegt und lasse die Aufregung einfach außen vor. Und das ist etwas, was mir auch sehr gut in anderen Situationen im Leben, wo man mal nervös ist, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halten soll oder so,
dann
sehr gut
hilft. Ne?
Ja.
Wir haben zum Schluss immer noch mal ein kleines Spiel mit einer Frage von mir und ich fange einen Satz an und Sie beenden den ganz kurz. Wenn Menschen mich fragen, wie lange ich die Luft anhalten kann, dann antworte ich?
Im Moment 4 Minuten.
Urlaub ohne Tauchen ist für mich wie?
Oh, ist unfassbar schön, je nachdem, wo ich bin.
Hören Sie einen Song, um sich zu motivieren, bevor Sie abtauchen?
Ich höre Musik, aber nicht die, die man denkt.
Welche denn?
Zum Beispiel Hip-Hop, je nachdem, was mir gute Laune macht.
Der nächste Rekord, den ich brechen möchte, ist?
Mein eigener.
Nur Taucher verstehen,
dass die Tiefe unfassbar schön ist.
Wer nur den Pool liebt und die Tiefe des Meeres nicht kennt, wen überzeugen wir davon? Viele kennen das ja, da sagt man, die Schlingpflanzen und da unten liegen die alten Schuhe und die Einkaufskörbe, da will ich nicht hin.
Ja, das kann ich ja auch verstehen. Ich denke aber, dass manchmal es gut ist, im Leben genau dahin zu gehen, wo man eigentlich nicht hin will.
Ja, eben doch dann die Grenzen zu überschreiten.
Ja, denn da entdeckt man, da hat man das größte Potenzial, neue Räume zu entdecken.
Meeresverschmutzung, etwas, was Ihnen begegnet?
Jeden Tag, wenn ich im Meer bin.
Was macht das mit Ihnen?
Traurig macht mich das.
werden Sie oft angesprochen als Botschafterin, als Sprecherin, als Schirmherrin, sich für bestimmte Kampagnen einzusetzen und folgen Sie dem dann?
Man wird angesprochen, wobei ich sagen muss, dass ich vielen davon eigentlich nicht folgen möchte, weil ich oft das Gefühl habe, es sind so Marketingkampagnen, ja, und dann vermarktet man sich auch als so eine Persönlichkeit, wie ich es bin, auch noch selber, weil das so dazugehört, ja, und das mag ich eigentlich nicht.
Was haben Sie denn gesehen, was Sie so wütend macht unter Wasser? Ist das eben die Plastiktüte, die dann in einer Koralle hängt oder... Was haben Sie gesehen, was nicht ins Meer gehört?
Es ist tatsächlich so, dass es natürlich einfach sehr, sehr viel Müll ist. Und das verärgert mich schon, vor allen Dingen, wenn ich halt sehe, wie die Leute die Sachen einfach wegwerfen und am Strand einfach liegen lassen. Und das finde ich wirklich schlimm.
Anna von Bötticher, Sie tauchen mit einem Atemzug weit über 100 Meter tief. Sie kommen über 6 Minuten ohne Sauerstoff aus. Sie sind eine Ausnahmesportlerin und haben eben auch über dieses tiefe Staunen, ja, und über die eigenen Grenzen ein Buch geschrieben. Es heißt In die Tiefe. Und ich bedanke mich für unser Gespräch heute.
Vielen Dank.
Das war richtig aufregend. Neue Welten entdecken macht ja immer Spaß.
Ja, so soll es sein.
Ne? Passen Sie gut auf sich auf.
Danke.
Und bis bald. Haben Sie eigentlich ein Testament gemacht vor so einem Tauchgang?
Nein. Also das ist ja tatsächlich nicht so riskant, wie man das denkt. Also meine Risikosportart ist wirklich das Snowboardfahren.
Okay.
Also die Chance, dass mir tatsächlich was passiert, was zustößt mit Krankenhaus oder bleibenden Schäden, ist beim Snowboardfahren sehr erhöht. Beim Apnoe-Tauchen eigentlich völlig gering. Wenn man vernünftig gesichert ist, gibt es eigentlich keinen Grund, dass einem was Schlimmes zustößt.
Sagt die Frau, die als erste Deutsche 100 Meter in die Tiefe getaucht ist. Vielen Dank für das Gespräch heute hier im HR3 Sonntagstalk. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
HR3. Zu Hause in Hessen.